und herzlich willkommen zur 11. Episode des Podcasts vom Berg. Heute haben wir mal wieder eine Geschichte aus dem Urlaub. Und zwar sind wir gerade
in Island.
Und zwar, kannst du näher beschreiben?
Ganz im Nordosten.
Ganz am nordöstlichsten Zipfel auf der Halbinsel Langanes. Und hier ist es eigentlich ziemlich einsam. Also es gibt ein bisschen Landwirtschaft, Pferde, Schafe, aber es gibt sonst nicht allzu viel. Diese Gegend war allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen der Schauplatz von weltweit wichtiger Spionage. Hier war nämlich einer von vier Stützpunkten der US-Armee, die auf Island nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Kalten Krieg Radarspionage betrieben hat. Da gab es vier Punkte in Island, sozusagen an allen vier Ecken des Landes, ganz im Südwesten, in der Nähe von Reykjavik und in der Nähe des Flughafens Keflavik gab es eine Radiostation. Dann gab es ganz im Nordwesten die Radiostation Lautra. Dann gab es ganz im Südosten Hütten, die Radiostation. Und dann gab es ganz im Nordosten die Radiostation Langanes, wo wir jetzt sind. Und wir werden da gleich auch hinfahren, zu der Stelle, wo das gewesen ist, und mal gucken, was noch davon übrig ist. Ich glaube, es ist nicht mehr viel von übrig, aber ein bisschen sieht man noch. Und vielleicht kann man sich das dann, wenn man vorher weiß, was da passiert ist, so ein bisschen vorstellen, wie das damals gewesen ist. Also diese Radarstation wurde 1951 gebaut oder ab 51 gebaut. Das hat eine Weile gedauert, bis das fertig war. Denn man musste ja auch alles Baumaterial dahin schaffen. Und das passierte dadurch, soweit ich das rausgefunden habe, dass man von der Armeebasis in Keflavik ein Flugzeug losschickte, was in der Nähe der Halbinsel Langanes auf einer ja, mehr oder weniger improvisierten Piste landete und dann da das Material auslud. Und dann musste man das eben noch ein kleines Stück weiter auf diese nicht ganz leicht zugängliche Halbinsel Langanes bringen. Und bis man da erhebliches Baumaterial für Unterkünfte und alles hingebracht hat, Beton für die Fundamente, hat das, glaube ich, eine Weile gedauert. Warum war die US-Armee überhaupt nach Island, kann man sich ja fragen. Es war ja doch ziemlich abgelegen, ist immer noch ziemlich abgelegen.
Vielleicht, weil es näher an Russland oder Europa oder so dran ist. Ich meine, also es ist ja so mitten im Atlantik, also es ist ja so zwischen Amerika und Europa und so. Also
ja.
War vielleicht ganz praktisch, näher dran zu sein.
Genau, also es ist wirklich strategisch gut positioniert da im Nordatlantik. Da konnte man eben so auf halbem Weg nach Europa, auf halbem Weg auch Richtung Russland, so einen Außenposten einrichten. Und auch so ein bisschen beobachten, was der Feind, also die Ostmächte, so im Nordatlantik taten. Das hat die Amerikaner interessiert.
Aber man kann ja nicht von Island bis nach Europa gucken, oder? Also
ja, so einfach gucken kann man da nicht. Genau, da werden wir gleich vielleicht auch noch drüber sprechen. Also wenn man jetzt hier sein Fernrohr aus oder sein Fernglas auspackt, dann kann man nicht allzu weit sehen. Dann sieht man irgendwie aufs Meer raus.
Und dann, also das verstehe ich nicht. Also dann, man merkt dann ja gar nicht, was die machen. Also seitdem sie sind halt direkt vor der Küste und gucken da. Also
ich glaube, die Spionage bezieht sich nicht drauf, dass sie so mit dem Fernglas gucken, wo die rumlaufen, sondern vielleicht wollten die mehr so Botschaften abfangen oder so, wenn die miteinander telefonieren oder so, dass die dann mithören oder Nachrichten abfangen oder irgendwie so spionieren.
Ich glaube, die wollen auch viel vermeiden, dass sie halt angegriffen werden und halt dann vorab das merken und sich darauf vorbereiten.
Ja, also es geht nicht darum oder höchstens ganz am Rande darum, wirklich zu sehen, also im sichtbaren Bereich sozusagen, Spionage zu betreiben, sondern, soweit ich weiß, ging es auch nicht darum, Botschaften abzufangen, aber es ging darum, zu beobachten, was machen die russischen Flugzeuge, was machen die russischen Schiffe und dafür, um eben auch auf einen Angriff vorbereitet zu sein oder auf Spionagetätigkeit der Gegenseite vorbereitet zu sein. Und dafür hat man kein sichtbares Licht genutzt, um zu spionieren. Da hast du völlig recht, da wäre man nicht weit gekommen. Denn wenn man hier so an den Horizont guckt, da ziehen jetzt schon so die ersten Wolken vom Meer auf. Da ist die Sicht nicht besonders weit, selbst wenn man ein sehr gutes Fernrohr hätte. Aber es gibt eine Art von Licht oder von Wellen, die durch die Wolken problemlos durchkommen und die eine viel höhere Reichweite haben. Und das sind die sogenannten Radiowellen oder Funkwellen. Und die hat man benutzt. Die kann man zwar nicht mit dem Auge wahrnehmen, aber mit Empfangsgeräten, die man damals eben hatte und gerade auch eben im Zweiten Weltkrieg eifrig entwickelt hat. Island hatte jetzt also diese vier Standorte, von denen aus sogenannte Radarbeobachtungen gemacht wurden. Und in Langanis, diese Station H2 war die genannt worden, die war von 1957 bis 1961 in Betrieb, also gar nicht besonders lange. Und jetzt ist es, glaube ich, wichtig, sich nochmal kurz zu überlegen, was Radar ist. Weil, wie du schon sagst, sichtbares Licht würde nicht so funktionieren. Aber Radar ist eigentlich nutzt etwas Ähnliches, nämlich elektromagnetische Wellen, genauso wie Licht. Die haben nur eine andere Wellenlänge. Das ist eigentlich alles. Weißt du, was eine Wellenlänge ist?
Also, ist das nicht so, dass so verschiedenes Licht so... Also das Licht, das fliegt sozusagen so durch die Gegend und in so Wellenlinien sozusagen. Und die können ganz groß sein, die Wellen, oder halt auch so ganz klein. Und bestimmte Wellenlängen können wir halt sehen, halt so blau und grün oder sowas. Aber dann gibt's halt zum Beispiel so ultraviolettes Licht. Ich glaube, das ist so klein, dass wir es nicht sehen können. Also das hat dann so kleine Wellen, das sehen wir sozusagen nicht mehr. Und ich glaube, das andere Gegenteil ist dann Infrarotlicht. Das ist halt mit ganz großen Wellen und das können wir auch nicht sehen.
Und Radiowellen haben noch eine größere Wellenlänge als Infrarotlicht. Genau, also man kann sich Licht als Lichtteilchen vorstellen und man kann sich Licht auch als Lichtwelle vorstellen. Das ist ein bisschen schwer so zu verstehen, dass Licht beides gleichzeitig sein kann. Man könnte auch sagen, in manchen Experimenten oder manchmal verhält sich Licht eher wie ein Teilchen und manchmal eher wie eine Welle. Aber es hat die Eigenschaften von beidem. Und eine Welle hat ja immer Berg und Tal. Und den Abstand zwischen einem Berg und dem nächsten Berg bezeichnet man als Wellenlänge. Oder zwischen einem Tal und dem nächsten Tal. Die Anna hat eben so eine Bewegung gemacht, als sie die kleinen Wellen und die großen Wellen gezeigt hat. Es gibt noch was anderes, was die Wellen charakterisiert, außer dem Abstand zwischen Berg und Tal.
Wahrscheinlich so die Höhe, also der Abstand zwischen Tal und Berg.
Also ja, genau. Also
die Bergspitze. Ob die ganz flach sind oder ob die richtig groß sind.
Genau. Das nennt man die Amplitude. Das ist eine andere Eigenschaft der Welle. Da geht es eher um die Stärke der Welle. Aber bei der Wellenlänge oder die Wellenlänge kennzeichnet auch die Energie, die in einer Welle steckt. Aber für uns Menschen ist es besonders entscheidend, dass wir eben manche Wellenlängen wahrnehmen können. Und das liegt einfach daran, dass unsere Augen sich im Laufe der Evolution so entwickelt haben, dass wir die Wellenlängen, die für uns wichtig sind, im Alltag wahrnehmen können. Also wir haben uns sozusagen auf sichtbares Licht spezialisiert. Wenn unsere Umwelt ein bisschen anders wäre, hätten wir uns vielleicht auch auf Infrarotstrahlung, also Wärmestrahlung, spezialisieren können. Oder
gibt es nicht sogar Tiere, die Infrarot oder Ultraviolett sehen?
Ich glaube, es gibt Tiere, die ein bisschen andere Wellenlängen sehen. Genau. Mhm. Und die Radiowellen sind also jetzt sehr langwellige Strahlung. Und die können Wellenlängen von 100 Metern haben oder noch länger. Oder von Millimetern. Auch Millimeter sind noch lange Wellen. Das sind so die kürzesten Radiowellen. Also alles, was so zwischen dem Millimeterbereich ungefähr und 100 Meter, Kilometerbereich liegt, das sind dann Radiowellen. Und die kann man jetzt ganz gut nutzen, weil zum Beispiel Wolken durchsichtig sind für diese Radiostrahlung. Weil Wolken aus ganz vielen kleinen Tröpfchen bestehen und kurzwelliges Licht wird davon abgelenkt und gestreut, aber langwelliges Licht geht einigermaßen unbehindert dadurch. Deswegen kann man Radioastronomie auch bei bewölktem Himmel machen. Genau. Und Radar ist jetzt eine Abkürzung für Radio Detection and Ranging. Ich glaube, es gibt mehrere Ausdrücke, für das die Abkürzung sein kann, aber das ist der eine Ausdruck. Das kann man etwa mit funkgestützte Ortung und Abstandsmessung übersetzen. Und bei der Radartechnik, das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, habt ihr, glaube ich, bestimmt auch schon mal von gehört. Eine elektromagnetische Welle wird von bestimmten Objekten reflektiert und man fängt das Echo wieder auf. Da gibt es verschiedene Techniken, die so ähnliche, die dieses Prinzip im Grunde benutzen. Und Radar ist eine davon.
So ein bisschen wie so eine Fledermaus, oder?
Also ja, genau. Nur, dass eine Fledermaus Schallwellen benutzt.
Ah, okay.
Aber das kann man sich eigentlich genauso vorstellen. Die Fledermaus hat ein Sendegerät an Bord. Also sie macht Geräusche. Damit sendet sie Schallwellen aus. Und diese Schallwellen werden an Bäumen, an Hauswänden, an Mücken, an Nachtfaltern reflektiert und von den großen Fledermausohren, das ist das Empfangsgerät, wieder eingefangen und dann vom Fledermausgehirn ausgewertet. Und dann kann die Fledermaus anhand dieses empfangenen Signals feststellen, ob da ein Falter ist oder ein Blatt oder eine Hauswand. Und eigentlich funktioniert Radar genauso. Man hat ein Sendegerät und ein Empfangsgerät. Beides ist häufig in der Antenne untergebracht und die Antenne wird benutzt. Die Antenne ist sozusagen das Tor, so kann man sich das vorstellen. Die Antenne bringt das Radiosignal aus dem Sender in die Luft oder holt es aus der Luft in den Empfänger. Und so eine Radioantenne habt ihr vielleicht schon mal gesehen, habt ihr auf jeden Fall gesehen. Ihr habt das Effelsberger Radioteleskop gesehen. Könnt ihr euch daran erinnern?
Mhm.
Genau, das ist wie so eine Schüssel. Ne?
Das ist sehr große.
Eine sehr große Schüssel, genau. Das ist so eine Bauart von Antennen. Man kann die auch noch anders bauen, aber da kenne ich mich gar nicht so genau aus. Und die Fledermaus, die macht das ja jetzt auch so. Die sendet ein Signal aus. Ich vermute, dann wartet sie zumindest. Die Fledermaus könnte beides gleichzeitig machen. Vielleicht macht die beides gleichzeitig. Dass die ständig Signale aussendet und auch ständig empfängt. Wenn man aber eine Antenne braucht, um das Signal in die Luft zu bringen, dann muss man abwechseln. Dann muss man zum Beispiel eine Sekunde lang senden von dem Sendegerät auf die Antenne in die Luft. Dann hört man auf zu senden und stellt eine Sekunde lang auf Empfangsbetrieb. Denn sonst hat die Antenne ja immer gleichzeitig gesendetes und empfangenes Signal in ihren Armen. Und das wird natürlich chaotisch, weil man das empfangene und das gesendete Signal ja gerade nicht vermischen möchte. Die Fledermaus kann wahrscheinlich beides gleichzeitig. Wenn man das so abwechselt, dann nennt man das Multiplex-Betrieb. Also wenn man zwischen dem Sende- und dem Empfangsmodus hin und her wechselt zeitlich, betreibt man die Antenne in so einem Multiplex-Betrieb. Jetzt gab es in Langernis mehrere Antennen. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild. Vielleicht könnt ihr mal sagen, was ihr darauf seht. Das ist ein Foto von 1961. Dann gucken wir uns erstmal das an. Könnt ihr da was erkennen? Das ist jetzt ein Luftbild.
Also es sind ziemlich viele so Häuser, aber ich glaube, das sind auch irgendwelche Schüsseln oder so.
Ja, da sind Häuser drauf und du siehst auch Schüsseln.
Also ich glaube, das ist das also dass das solche Schüsseln sind.
Ja, hier unten, ne? Da genau, sind zwei so Schüsseln, die so aussehen wie Mini-Effelsberg-Teleskope.
Ja.
Und die stehen so ein bisschen hier weiter unten am Berg und hier ein bisschen weiter oben sind ziemlich viele.
Ja, genau, so längliche Häuser, haben glaube ich nur so ein Stockwerk oder so. Da sind auch so Beschriftungen dran, irgendwie Dining Hall, also irgendwie ihr Speiseraum und die Baracken und.
Das sind die Unterkünfte, so wo die geschlafen Zeugs haben?
Ja, wahrscheinlich halt so die ganzen Gebäude, was man sonst noch so brauchte und so.
Genau, hier steht zum Beispiel auch irgendwo
Gym und Theater.
Ja, genau. Die hatten auch ein Kino und Fitnessraum. Und hier gibt es was Lustiges. Ein Stall für drei Pferde. Die Soldaten, die da, oder die Leute, die da stationiert waren, die haben nämlich irgendwann einem Farmer aus der Gegend drei Pferde abgekauft. Die hießen Whitey, Brownie und Blackie. Man kann sich vorstellen, was die für eine Farbe hatten. Und diese drei Pferde, mit diesen drei Pferden durften die ausreiten in ihrer Freizeit. Genau, das war wohl ein beliebtes Vergnügen. Ja, also da sind bestimmt, weiß ich nicht, 8 so langgezogene Gebäude, die auch gar nicht so klein aussehen. Wo dann eben die Unterkünfte, die Schlafräume drin waren. Dann gibt es hier einen Motorpool, also es war wahrscheinlich dann, da waren die Autos untergebracht oder die Fahrzeuge untergebracht. Und ganz oben auf der Spitze sieht man hier etwas, das ist beschriftet Base of the Former Ray Dome. Das ist das Fundament des ehemaligen Radoms. Und hier auf dem Bild sieht man etwas.
Ja, ich glaube, das ist ein Foto, wahrscheinlich ein bisschen früher gemacht worden. Und da sieht man da oben so eine weiße Kugel. Mhm. Also die ist auch relativ groß, also die ist bestimmt doppelt so hoch wie so eins von diesen Häusern.
Mhm.
Ja, und halt einfach so eine runde, weiße, ziemlich große Kugel.
Genau, und das ist der sogenannte
Spionagekugel?
Ja, das ist so, das ist die Spionagekugel, genau. Und zwar ein Radum, das ist ein sogenanntes Kofferwort, also zusammengezogen aus Radar und Dom. Mm. Wird auch Radarkuppel genannt. Das ist eine geschlossene Schutzhülle, die eine empfindliche Antenne umhüllt.
Ah.
Also, und schützt eben vor Regen und Wind. Und diese Hülle muss natürlich gut durchlässig sein für die Radarwellen, sonst empfängt sie ja nicht.
Ja.
Und typischerweise ist sie aus einem Kunststoff. Also Metall würde nicht funktionieren, weil Metall elektromagnetische Wellen abschirmt.
Ja.
Also wenn man da eine Metallhülle drum macht, dann
ist
Ruhe im Innern der Hülle. Genau. Und dieser Radom war sozusagen das Herzstück der Radarspionage, ganz oben auf dem Berg. Jetzt haben wir aber ja auch noch hier unten diese Antennen gesehen, ne?
Mhm.
Die stehen da ohne Dom in der Landschaft.
Ja.
Und das sind andere Antennen. Und zwar sind das sogenannte Troposcatter-Antennen. Das musste ich auch erstmal rausfinden, was das ist. Die dienten für die Kommunikation im Land.
Mhm.
Da hat man wahrscheinlich mit der Basis in Keflavik kommuniziert.
Ja.
Die hatten ja keine Telefonkabel oder
irgendwas. Ja, stimmt. Ne? Ich meine, was soll man sonst machen, bis da jemand rübergeritten ist? Dauert's, ja.
Das dauert ein paar Tage, genau. Und zwar nutzt man bei diesen Troposcatter-Antennen aus, dass ein Funksignal, was man absendet, an der sogenannten Troposphäre gestreut wird oder abgelenkt wird. Wisst ihr, was die Troposphäre ist? Oder
nee,
die
nicht wirklich.
Tropopause?
Klingt so ein bisschen wie tropisch.
Klingt ein bisschen tropisch, ne? Ja, hat auch was mit Wetter zu tun. Die Troposphäre ist die unterste Schicht der Atmosphäre. Und das ist die Schicht, in der das Wetter stattfindet. Oder der größte Teil des Wetters stattfindet. Die Wolken sich bilden, der Wind weht. Darüber ist die Stratosphäre. Und zwischen der Troposphäre und der Stratosphäre liegt die sogenannte Tropopause. Das ist also eine Art Grenzschicht zwischen diesen beiden Schichten. Man kann einfach sagen, die Luft benimmt sich so ein bisschen anders in der Troposphäre und in der Stratosphäre. die Temperatur ist anders oder ist durch andere Prozesse bestimmt und der Druck ja, nimmt immer weiter ab nach oben. Und die Tropopause ist so eine Schicht, in der so ein bisschen ein Wechsel stattfindet von der Troposphäre zur Stratosphäre. Und das merken die Radiowellen. Wenn man ein Radiosignal losschickt und diese Antennen sind ja hier oder diese Schüsseln, die sind ja hier so ein bisschen schräg Richtung Himmel gerichtet. Mhm. Aber um nach Keplerwick zu senden, hätten die ja eigentlich
sehr flach gehen müssen, ne? Aber
sehr
das
flach.
Ist wahrscheinlich auch schlecht, weil da sind ja Berge und Bäume und so Zeug dazwischen. Also das funktioniert ja eigentlich.
Das isländische Hochland mit dem Gletscher. Bäume wahrscheinlich relativ wenig. Ja. Aber genau, zwischen dieser Radiostation H2 in Langanis und der Armeebasis in Keplerwick liegt das isländische Hochland mit Bergen und Gletschern. Das ist jetzt nicht irre hoch, aber da hätte man sicher Schwierigkeiten, ein Radiosignal auf direkter Linie hinzuschicken. Ja. Zumal man hat ja auch noch die Erdkrümmung. Ja. Das spielt auf kleinen Distanzen keine große Rolle, aber wenn man über große Distanzen senden möchte, müsste man ja quasi durch die Erde senden.
Ja.
Und man kann aber, wenn man so schräg Richtung Himmel strahlt, wie das hier passiert mit diesen Troposcatter-Antennen, das Radiosignal erstmal zur Tropopause schicken und dann wird es wieder runtergespiegelt von da aus auf die Erde.
Und dann empfängt das Gerät in Keplerwick das.
Ganz genau. In Keplerwick steht auch wieder so eine Antenne und die empfängt dann. Und diese Antennen sind bestimmt nicht nur zum Senden gewesen, sondern auch zum Empfangen. Ne? Die machen dann auch beides. Und so kann man dann die Kommunikation über größere Strecken machen. Und das war also das, was diese beiden Schüsseln hier gemacht haben. Der Radom, der hat ja im Grunde genau das gemacht, was wir eben besprochen haben mit der Fledermaus. Der hat also ständig Radarsignale losgeschickt und wieder empfangen. Und da konnte man den Flugverkehr im Nordatlantik und auch den Schiffsverkehr im Nordatlantik sich anschauen und konnte eben sehen, was machen die Russen oder die Ostblockländer mit ihren Flugzeugen und ihren Schiffen so im Nordatlantik. Das war hier sozusagen der Sinn dieses Spionagepunktes. Natürlich auch, weil man eben gerade Anfang der 60er Jahre konkret Angriffe befürchtet hat. Da war der Kalte Krieg auf einem Höhepunkt. Man hatte Angst, dass aus dem Kalten Krieg ein heißer Krieg wird. Und da hat man sich sehr genau belauert. Jetzt stand ja hier auf dem einen Foto Foundations of oder Base of Former Radome.
Mhm.
Und da fehlt hier diese Radarkuppel. Ja. Ja, da ist 1961 ein heftiger Sturm über Langanis gefegt.
Ist die Kugel weggerollt?
Die ist nicht weggerollt, die ist zerfetzt worden.
Oh, wäre vielleicht doch besser aus einem festeren Material gewesen.
Ja, schwierig, ne? Es ist einfach eine sehr windige Gegend gewesen und es ist auf der Bergkuppe gebaut worden, was einerseits gut ist, aber andererseits ist dann natürlich auch der Wind am heftigsten. Ich habe eine Beschreibung gelesen von einem, der da damals stationiert war und Dienst hatte in dieser sehr windigen Nacht. Und die haben noch versucht, irgendwelche Risse in dieser Außenhaut dann zu flicken. Aber letztendlich war dann am nächsten Tag die Kuppel im Wesentlichen ins Meer geblasen worden. Und dann hat man sich überlegt, dass der Standort nicht ideal ist für Radarbeobachtungen. Hat es also nicht wieder aufgebaut und hat sich dann auf die anderen Standorte in Island beschränkt. Aber in Langanis hat dann noch eine Weile lang trotzdem Spionage stattgefunden. Und zwar, wenn man sich jetzt überlegt, die haben also mit Radar die Luft überwacht auf Flugzeuge. Dann haben sie nach Schiffen geschaut. Aber es gab noch was Wichtiges, was die...
Im Wasser vielleicht.
Also U-Boote.
U-Boote, genau. Das war ja zu der Zeit dann auch sehr, sehr interessant, weil die U-Boot-Technik eben dann auch schon relativ weit war und weil dann auch irgendwann die Zeit kam, wo man Raketen aus U-Booten abfeuern konnte. Und da wollte man gerne wissen, was die andere Seite mit ihren U-Booten macht. Und dafür ist Island auch wirklich ziemlich ideal positioniert, denn wenn russische U-Boote aus dem Nordmeer in den Atlantik wollen, dann müssen die rechts oder links an Island vorbei. Da kann man also sich vorstellen, dass das eine interessante Stelle war, um U-Boot-Spionage zu betreiben.
Aber die sind ja theoretisch, also wenn die ganz auf den Meeresgrund fahren, wie willst du die dann sehen, oder?
Ja, schwierig, ne?
Da kann man irgendwie, keine Ahnung, da irgendwelche Strahlen ins Wasser schicken, die dann von einem U-Boot reflektiert werden oder und von einem Wal nicht, oder?
Ja, das ist exakt das Problem. U-Boote sind relativ schwierig zu finden. Dafür müssen die noch nicht mal ganz auf Meeresgrund fahren. Es reicht, wenn die einfach abgetaucht sind, ne? Dann kann man die mit Radarwellen nicht mehr sehen, weil die im Wasser nicht funktionieren. Und dann kann man mit Schallwellen weiterarbeiten, mit so Sonar. Damit erforscht man auch den Meeresgrund, die Meerestiefe. Aber soweit ich weiß, kommt man damit nicht allzu weit. Also wenn ein U-Boot sehr in der Nähe ist, würde man das finden, aber es ist ganz schön schwierig, damit so einen ganzen Ozean oder so ein ganzes Meeresstück zwischen Island und Großbritannien zum Beispiel zu überwachen. Aber was man gemacht hat, man hat sogenannte Hydrofone eingesetzt. Das sind ja im Grunde einfach Unterwassermikrofone. Denn so U-Boote machen Geräusche. Wisst ihr, was da Geräusche macht bei den U-Booten?
Blub, blub vielleicht?
Naja, irgendwie müssen die ja auch vorwärts kommen, oder? Vielleicht haben die so einen Propeller oder sowas, was dann so...
Genau, die haben eine Schiffsschraube, so, wie ein anderes Schiff auch. Ich weiß nicht, ob sie sonst noch irgendwas haben, was Geräusche macht, aber dieses Schiffsschraubengeräusch, dieses Propellergeräusch, das lässt sich wohl auch über zig Kilometer oder sogar hunderte von Kilometern Entfernung hören.
Ja, ich meine, sonst ist es im Ozean wahrscheinlich ziemlich still insofern.
Ja, also ja, so ein bisschen was ist da ja schon. Also es sind ja auch Haie und Wale und andere Meerestiere unterwegs und natürlich auch andere Schiffe, von denen man das dann unterscheiden muss. Und ich weiß nicht, so der ein oder andere unterseeische Vulkan, jetzt vielleicht nicht im Nordosten Islands, aber so oder so kleine Beben, da wird sicher noch einiges an Geräuschen sein, aber wenn man das genau genug auswertet, kann man wohl mit solchen Hydrofonen U-Boote erkennen.
Das heißt, man steckt da irgendwo auf den Meeresgrund so ein Mikrofon, oder?
Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen, genau. Man macht das nicht nur irgendwo an einer Stelle, sondern es gibt auch immer noch ein Netz von solchen Hydrofonen rund um die Erde verteilt, vor allem an bestimmten Punkten, die interessant sind. Also gerade diese Strecke zwischen Grönland, Island und Großbritannien ist so ein Punkt, der interessant ist, wo man gerne lauschen will, denn wenn man da so ein paar Hydrofone hinsetzt, dann kann man jedes U-Boot, was aus dem Nordatlantik in den Atlantik fährt, hören.
Ja.
Und was ganz toll ist, dass man dadurch auch noch nebenbei oder auch hauptsächlich, wie man möchte, Wale belauschen kann und mehr rausfinden kann über Wale, die sich unterhalten, ne, unter Wasser mit ihren Walgesängen.
Ja, wenn die ausschwimmen.
Walgesänge?
Ja, so Wale singen doch. Also,
ich
glaube, die singen sehr, sehr tief, oder? Mhm.
Ich weiß da auch nicht
so also viel. Also die machen halt auch so Geräusche, halt so, ich meine, wie so andere Tiere auch. Nur halt so tief, dass man das, glaube ich, als Mensch nicht
aber
hören kann, oder?
Singen nicht wirklich.
Also singen nee, kein Lied.
Singen so, jetzt also nicht so, ja.
Nicht was machen Geräusche, oder?
Ja.
Ich glaube halt schon so in verschiedenen Tonhöhen oder so, sodass das ja wahrscheinlich mehr so wie so ein Melodiesummen oder so, wenn du so ein Lied vor dich hin summst, halt sowas als Wal.
Müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir da irgendwas finden, ob wir da Aufnahmen finden, dass man sich das mal anhören kann. Aber man nennt es tatsächlich Walgesänge, weil es...
Okay, ich dachte, Wale machen blub blub.
Nee, die machen noch viel mehr. und die können sich unter Umständen über weite Strecken verständigen. Und wenn man jetzt wissen möchte, was so die Probleme und die Gefahren für Wale sind, weil man die Wale schützen möchte, dann ist es natürlich schon sehr nützlich zu wissen, wo die so sind, wie viele da sind und wie die sich so verständigen. Und dafür können diese Hydrofone auch nützlich sein. Solche Hydrofone hat man dann auch in Langanis noch eingesetzt, nachdem der Radom, die Radarkuppel, schon weggeblasen war und die Radarspionage in Langanis aufgegeben worden war. Und jetzt fahren wir mal los und schauen uns an, was heute noch zu sehen ist vor Ort. Okay?
Ja.
So, wir sind jetzt da, wo vor 60 Jahren die Radarspionage stattgefunden hat.
Ja, es ist nicht mehr sehr viel davon übrig. Also man sieht noch so ein bisschen das Gerüst, also halt, ja genau, so ein metallenes Gerüst, wo diese Kugeln wahrscheinlich drauf waren und halt noch so die Betonfundamente von einigen der Gebäude und Baracken hier, aber ja. Sonst ist auch nichts mehr übrig.
Hier sind auch noch so ein paar Hütchen so, also so eine Hütte ist da noch. Und ja, hier liegen halt noch so verrostete Teile rum und so, also das ist jetzt hier wirklich nicht mehr viel übrig davon.
Man sieht, dass hier einiges gewesen ist, also die Fundamente, ja. Diese Betonfundamente zeigen eben tatsächlich, dass das eine größere Anlage war, aber wenn man von weitem schaut, Fall. Sieht man eigentlich gar nichts mehr, ne?
Nee. Ja, und es ist auch sehr windig hier oben, also man kann sich durchaus gut vorstellen, dass diese Kugel weggeflogen ist bei starkem Sturm, also.
Genau, also selbst an einem normalen Tag ist es hier windig und ja, doch auch so ein bisschen unwirtlicher Ort. Es ist eben wirklich sehr aus dem Wetter ausgesetzt auf der Berghöhe.
Ja.
Mit einer guten Sicht, freiem Radarhimmel nach Nordosten, aber eben auch sehr dem Wetter ausgesetzt.
Ja, aber es ist hier eine tolle Aussicht. Also
so, wir sind gerade nochmal unterwegs gewesen und haben uns die Stelle angeschaut, wo die Tropo Tower standen.
Ja, da ist so eine alte, relativ kaputte Hütte. Die konnte man sich auch von innen anschauen, dass ja.
Nicht viel drin?
Ja, das halt vor allem so kaputte Wände und ja.
Aber daneben sind die Sockel von den beiden
Antennen.
Ja, da sieht man, wo die wohl standen, die beiden.
Genau, also das war so das Gebäude und die Antennen für die Kommunikation mit der Basis in Keflavik und auch mit den anderen Radarstationen.
Es gab ja vier, ne?
Genau, es gab vier insgesamt. Und wenn hier auf Langanis zum Beispiel ein feindliches Flugzeug oder ein verdächtiges Flugzeug gesichtet wurde, dann wurde das weitergegeben an die anderen Radarstationen und die haben das dann weiter beobachtet. Was man jetzt hier auch noch gelesen hat, ist, die Amerikaner haben einiges an giftigen Substanzen hier hinterlassen. Zink, Uran und Quecksilber und PCBs sind im Boden Blei. Man hat bleihaltige Farbe damals verwendet für Anstriche und das ist jetzt hier eben alles auch zurückgeblieben. Und da ist gerade Arbeit im Gange. Man hat sich Gedanken gemacht, dass man die oberste Erdschicht an manchen Stellen abträgt und das wird dann aber auch hier oben auf dem Berg gelagert, an einer Stelle, wo eben nicht Touristen drüber stolpern und wo es auch möglichst wenig ins Grundwasser ausgewaschen wird. Und wir machen uns jetzt noch auf den Weg um die Halbinsel drumherum und schauen uns noch ein verlassenes Fischerdorf im Norden an. Das war also unsere Episode über die Spionage im hohen Norden. Für heute sagen wir Tschüss!
Tschüss!